2. Langsam rötet es sich im Osten. Die Sonne steigt majestätisch empor über den Horizont und verscheucht die wallenden Nebel, die ringsumher die tiefen Täler dem Blick verhüllen, die Höhen des Gebirges noch verschleiern. Es wird lichter, die Gegend wird klarer. Immer mehr enthüllt sich die den hohen Berg umgebende Landschaft, auf dessen dem Meere zugewandter Seite der kühne Flug geendet hatte. Ein lebhafter Wind, der vom Meere herweht und dessen Fläche zu leichten schaumgekrönten Wellen kräuselt, zerreißt die letzten gespensterhaften Nebelstreifen. Jetzt liegt die Landschaft klar vor mir, in der Röte eines herrlichen, neu anbrechenden Morgens. Wie so ganz der Erde ähnlich ist doch diese Gegend, nur alles gigantischer und mächtigeren Eindruck auf die Seele ausübend. Der Berg, von dessen Gipfel ich herabschaue, ist hoch bewachsen mit Bäumen und Gesträuchen, die auch unsere Erde trägt. Er ist der letzte in der Reihe einer imposanten, jedoch lieblichen Gebirgsreihe. An ihnen reiht sich eine Gebirgsszenerie von wild zerrissenem Charakter, die, wie es scheint, von noch nicht erstorbenen vulkanischen Kräften gebildet wurde und wohl auch noch von diesen verändert wird. Soweit das Auge reicht, wird hier das Meer durch hoch emporstrebende, gewaltige Felsen abgeschlossen, die dessen Fluten einen unübersteigbaren Wall entgegensetzen. Dieser ist dringend nötig, denn ein merkwürdiger Anblick. Nur eine kurze Strecke hinter der natürlichen Schutzwehr beginnt das Land zu sinken und bildet eine Einsenkung, die bedeutend tiefer als das Meer liegt. Wehe dem Land dort unten, wenn jemals die gewaltige Felsenmauer zerrisse. Unwiderstehlich würden sich die Fluten in jene Senkung ergießen und alles zerstörend mit den Gewässern des Meeres bedecken. Dort hinten am Horizont sehe ich Rauch aufsteigen. Ab und zu zucken Flammen auf, denen ein leiser unterirdischer Donner folgt. Vulkanische Kräfte müssen dort tätig sein und einen Kampf führen mit dem Meere, das hier eine tiefe Bucht in das Land einschneidet und auch dort von dem Herde jener Eruptionen nur durch jene fortlaufende hochstrebende Felsenmauer getrennt wird. Ich hege den Wunsch, diese Stätte näher ins Auge zu fassen. Und siehe, leicht wie eine Feder hebt sich mein Körper in die Lüfte und strebt dem Ziel meines Wunsches zu. Jetzt kenne ich die treibende Kraft, die mir die Reise von der Erde aus ermöglichte. Es ist mein Wille, der stärker ist als der Widerstand, den die Materie bildet. Welch fürchterlicher Anblick wild, tobender und entfesselter Naturkräfte bietet sich hier. Ähnliches gibt es nicht auf Erden. Jetzt sehe ich, dass eine andere, fremde Welt von mir betreten wurde. Es ist ein Höllenrachen, der sich hier zeigt. Nehmt alle Vulkane unserer Erde, häuft sie zusammen auf einen Fleck, so habt ihr ein Bild von dem, was sich hier zeigt. Nicht nur einen einzigen Schlund, aus dem glühende Lavamassen, Flammen und erstickende Dünste sich ergießen, gibt es hier? Nein, so weit das Auge reicht, reiht sich Krater an Krater, eine tätige Werkstätte gewaltiger Kräfte. Hier ist das wahrhaftige Reich des Pluto und Vulkan. Hier sind sie unumschränkte Gebieter. Aber ihr Feind, der Gott Neptun, der Herr aller Wasser, zeigt sich in bedrohlicher Nähe. Alles Land von vulkanischen Eruptionen so wild zerrissen, zeigt gleichzeitig die merkwürdige Depression, wie wir sie auch auf Erden kennen. Wäre nicht der Felsenwall, der das Meer begrenzt, es müsse sich unaufhaltsam in jene Feuerschlünde stürzen. Wehe dann diesem Lande. Es ist nicht abzusehen, welch fürchterliche Katastrophe über dasselbe hereinbrechen würde. Ich schwebe an dem Felsenkamm entlang durch diese Gegend des Schreckens, aus deren Kratern unaufhörlich Flammen und feurige, oft mit betäubendem Lärm in den Lüften zerplatzende Bomben aufsteigen. Jetzt gelange ich in rasender Geschwindigkeit, die Lüfte durcheilend, zu dem Ende dieser schreckensvollen Landschaft. Hohe Berge fallen schroff zum Meere ab, nackte Felsen starren längs der Küste und bieten einen ungastlichen Aufenthalt dem armen Schiffbrüchigen, der sein Leben vielleicht hierher gerettet. Dort springt ein Vorgebirge weit ins Meer, eine Bucht schließt sich dahinter an und sieh, gleich einer freundlichen Oase in der Wüste, zeigt sich am Gelände dieser Bucht ein freundliches Landschaftsbild. Hier grünt und sprießt es hervor von wunderbaren Blumen, Sträuchern und Bäumen. Ein kleines Paradies offenbart sich dem erstaunten Blick. Es ist rings eingeschlossen von hohen, schroff abfallenden Bergen, von denen anscheinend ein Niedersteigen zur Küste unmöglich. Nach der Meeresseite hin geöffnet wird die paradiesische Bucht durch eine Felsenbank geschützt, die die Kraft der Wellen bricht. Ein natürlicher Hafen, in dem des Wassers ruhige Fläche die himmelhohen Berge widerspiegelt. Hier hat die gütige Natur einen Ort des Friedens geschaffen, gesichert vor den gewaltigen Kräften des Feuers, dem man zeitweilig mit dumpfem Donnern hinter den Bergen poltern hört, sowie des Wassers, dem es unmöglich ist, über die Felsenbank hinweg den Strand mit verzehrender Gewalt zu überfluten. In dem weiten Halbkreis dieser sturmgeschützten Bucht hat sich eine üppige Vegetation entwickelt. Voll behangene Fruchtbäume stehen umher und laden zum Genuss. Ein Quell entspringt an der Felsenwand und plätschert abwärts dem Meere zu. In der Mitte des Halbkreises haben die einst wohl durch Erdbeben abgestürzten Felsenmassen eine Art Terrasse erbaut, so dass es möglich ist, bis zu einem Drittel des schroff abfallenden Gebirges hinanzusteigen. Auch hier hat das verwitternde Gestein ein fruchtbares Erdreich geschaffen. Alles grünt und blüht dort in leuchtenden Farben. Dieser anscheinend weltverlassene Winkel bietet in Fülle, was die gütige Mutter Natur zu geben vermag. Heller Tag ist es inzwischen geworden. Die Sonne übergießt mit warmen Strahlen das kleine Paradies. Hier ist es wohlig. Hier wohnt der Frieden, ob auch Menschen. Es scheint fast nicht. Doch regt sich nicht etwas auf der Terrasse? Ganz recht. Dort sehe ich einen jungen Menschen. Notdürftig, bekleidet mit Fellen, macht er den Eindruck, als sehe man einen der jungen Germanen, wie sie einst in den Wäldern Deutschlands gehaust haben mögen. Die abgestürzten Felsblöcke haben an der Terrasse eine Höhle gebildet, die dicht umwachsen von blühenden Schlingpflanzen einen eigenartigen Anblick bietet. Man könnte glauben, einen von Gnomen gebildeten Felspalast vor sich zu sehen, dem die Zauberkunst ihrer Bewohner einen mit märchenhafter Blumenpracht geschmückten Eingang verliehen hat. Es duftet und blüht ringsum. Brennende Farben der Blütenkelche erfreuen das Auge vor dem Eingang der Höhle, in die der junge Mensch nun verschwunden ist. Ein herrlicher Blick auf Meer und Bucht bietet sich von dieser Höhe aus. Wahrlich, eine Wohnstätte, die jeden Freund der Natur entzücken muss. Jetzt regt es sich in der Höhle und auf den Jüngling gestützt tritt langsam eine ehrfurchtgebietende Gestalt hervor. Es ist ein Greis mit langwallendem Haupt und Barthaar. Und welch ein Auge! Das ist der Blick eines Menschen, der sich losgerungen von dem Leid des Daseins, der nur lebt in der Erkenntnis seines Gottes und die Tiefen der Schöpfung zu ergründen vermag. So mögen sie ausgesehen haben, die gewaltigen Propheten Israels, die ohne Menschenfurcht einherschritten, furchtlose Verkünder des Wortes und Willens Jehovas. Ein einfaches, die ganze Gestalt umhüllendes grobes Gewand, um die Hüften gehalten von einem ledernen Gürtel, bekleidet den muskulösen Körper des Alten, der keineswegs ein schwacher Greis, sich nur liebevoll auf den jungen Mann an seiner Seite stützt. Langsam kommen beide hervor. Jetzt schreitet der Alte allein voraus. Ehrfürchtig bleibt der Jüngere zurück. Der Alte streckt seine Hände zum Himmel und kniet nieder. Seine Lippen bewegen sich im stummen Gebet. Gleich einer Statue bleibt er in unbeweglicher Stellung. Auch der Jüngere kniet nieder und beugt das Haupt auf seine Brust, die Arme über diese gekreuzt.